DW Menschen und Märkte.
Russischer Importstopp trifft Polen. Schwäbischer Maschinenbauer hat Ärger in China. Deutsche Bankchef muss vor Gericht. Der Euro verliert an Wert und das Ende der Strände in Westafrika. Das und mehr im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Als Reaktion auf die Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union hat Russland einen Importstopp für Lebensmittel aus der EU verhängt. Die genauen Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Fest steht aber, dass polnische Bauern besonders betroffen sind. Es könnte sogar dazu kommen, dass sie Obst und Gemüse auf den Feldern verdorren lassen. Die Regierung will die Landwirte entschädigen. Jan Paluk hat berichtet.
Polen hat im Chor mit den baltischen Staaten schon früh harte Sanktionen gegen Russland gefordert und gehört nun auch zu denjenigen, die die russischen Gegenmaßnahmen mit Wucht zu spüren bekommen, unmittelbar zu Beginn der Erntesaison. Vor allem bei vielen Obst- und Gemüsebauern werden Sorgen laut. Polen war zuletzt zum weltgrößten Produzenten sogenannter Industrieäpfel noch vor China aufgestiegen. Vor allem nach Russland aber wird traditionell Frischware exportiert. Andrzej Kowalski, Direktor des staatlichen Landwirtschaftsinstituts. Der russische Markt ist ein schwieriger Markt. Es sind keine normalen Handelspartner, es gelten nicht die üblichen Regeln und auf Verträge kann man sich nicht verlassen. Aber es ist eben doch ein gigantischer Markt gleich um die Ecke mit einer ähnlichen Nachfrage wie bei uns. Und deswegen war es immer sehr wichtig für uns. Wir haben in letzter Zeit dahin ca. 700.000 Tonnen Äpfel exportiert und es wird kaum möglich sein, dafür kurzfristig Ersatz zu finden. Wichtig sind daneben auch bestimmte Kohlsorten, eben direkt zum Verzehr bestimmtes Obst und Gemüse. Insgesamt geht es um viel Geld. Polens Agrarwirtschaft entgeht mit dem Russlandgeschäft. Ein Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Allein ein Viertel entfällt auf Obst. Und obwohl der Russlandhandel nur noch gut 5% aller polnischen Ausfuhren ausmacht, wovon wiederum nur ein knappes Siebtel Lebensmittel sind, ist der Ruf nach Bauernhilfen bereits laut zu hören und der Landwirtschaftsminister offenbar bereit, ihm nachzugeben. Marek Sawicki. Alles hängt jetzt davon ab, wie viele Waren wir erstens auf anderen Märkten loswerden, zweitens, wie sehr wir den Absatz im eigenen Land und in Europa steigern können. Und das dritte und letzte Instrument ist eines, das in der Krise bereitsteht, eine Verknappung des Angebots. Bauern bieten Waren nicht an und erhalten dafür eine Entschädigung. Wie viel, kann ich noch nicht sagen. Laut Sawicki stünden angeblich notfalls auch EU-Hilfen bereit als Entschädigung für Bauern, die ihre Ware auf dem Feld verdorren lassen. Überdies versucht sich die polnische Regierung auch an einigen symbolischen Maßnahmen. So hat der Landwirtschaftsminister vorgeschlagen, das Werbeverbot für Alkoholiker auf Apfelwein auszusetzen, der als Cidre vielfach im eigenen Land erzeugt wird. Landesweit hat eine Kampagne Apfelessen Putin zum Trotz viel Zuspruch im Internet gefunden. Konzertsponsoren stellen bei den diesjährigen Open-Air-Veranstaltungen Apfelkisten zur freien Verpflegung auf. Wie viel Wachstum der Sanktionswettlauf das Land insgesamt kosten wird, ist derzeit noch unklar. Experten gehen aber davon aus, dass die bisherige Prognoseziffer von 3,8% fürs nächste Jahr nicht zu halten sein wird. Doch letztlich heißt es jetzt vielfach mahnend aus der Führung des Landes, komme es auf die europäische Solidarität an. Wenn jetzt jedes Land einzeln anfange, seine Landwirtschaft zu schützen, habe der russische Präsident Putin sein Ziel erreicht und den EU-Binnenmarkt beschädigt.
Der deutsche Anlagenbauer Voith hat gewaltigen Ärger in China. Dort produziert er Getriebe, die in Hochgeschwindigkeitszügen der staatlichen Eisenbahngesellschaft verbaut werden. Die Bauteile sind offenbar fehlerhaft, weshalb die chinesische Bahn vorerst keine Produkte der Firma mehr einsetzt. Voith hat die Produktion gestoppt und sucht unter Hochdruck nach einer Lösung. Aus Shanghai Steffen Wurzel.
Der schwäbische Maschinenbauer Voith hat in China Ärger mit den Behörden. Staatliche Medien berichten, dass die zentrale chinesische Eisenbahngesellschaft Voith vorwirft, fehlerhafte Getriebe verkauft zu haben. Die chinesischen Hersteller von Lokomotiven und Schnellzügen seien deswegen angewiesen worden, bis auf Weiteres keine Voith-Produkte mehr zu verwenden. In den Berichten ist von Rissen und anderen Defekten in Eisenbahngetriebeboxen die Rede. Die Produktion in einem Voith-Werk in Shanghai sei bis auf Weiteres gestoppt worden. Nach einem Bericht von China Business News wurde der Heidenheimer Maschinenbauer aufgefordert, die Probleme mit den Getriebeboxen innerhalb von 3 Monaten zu lösen. Das fragliche Bauteil des deutschen Herstellers wurde bisher vor allem in bestimmten chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen verbaut. In den vergangenen 2 Jahren seien 45 Mal Risse in entsprechenden Teilen entdeckt worden. Die chinesische Niederlassung von Voith bestätigte dem ARD-Studio Shanghai, dass es technische Probleme mit einem bestimmten Getriebeteil für chinesische Hochgeschwindigkeitszüge gebe. Experten der Firma suchten nach einer Lösung. Darüber hinaus wolle man sich aber nicht äußern.
Der Zusammenbruch der deutschen Mediengruppe Kirch lässt der Deutschen Bank keine Ruhe. Vor 12 Jahren hatte der damalige Deutsche Bankchef Rolf Breuer in einem Interview die finanzielle Gesundheit des Medienkonzerns angezweifelt. Kurz danach ging Kirch pleite und klagt seitdem auf Schadenersatz. Im Februar dieses Jahres wurde endlich ein Vergleich geschlossen, nachdem die Deutsche Bank den Kircherben mindestens 775 Millionen Euro zahlt. Trotzdem ist nun auch Jürgen Fitschen angeklagt, der derzeitige Co-Chef der Deutschen Bank. Aus München Rigobert Kaiser.
Der Kirchprozess geht in die nächste Runde. Die Staatsanwaltschaft München wirft dem Co-Chef der Deutschen Bank Jürgen Fitschen vor, er habe nicht verhindert, dass die hauseigenen Juristen im Schadenersatzverfahren falsche Fakten vortrugen. Dieser Vorwurf wiegt weniger schwer als die Anklagen gegen die 4 Mitbeschuldigten, darunter Josef Ackermann und Rolf Breuer. Sie sollen die Justiz durch abgesprochene Zeugenaussagen getäuscht haben. Fitschen steht dabei im Mittelpunkt, weil er als einziger noch beim größten deutschen Geldhaus in Amt und Würden ist. Die Einreichung der Klage kommt nicht überraschend. Fitschen hatte vor Monaten das Angebot abgelehnt, die Ermittlungen gegen Zahlung von 500.000 Euro einzustellen. Er habe im Fall Kirch weder gelogen noch betrogen. Wann, ob und gegen wen es zu einem Verfahren kommt, steht noch nicht fest. Der zuständige Richter Peter Noll, der kürzlich den Ecclestone-Prozess einstellte, prüft noch die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Hauptbeschuldigter soll Rolf Breuer sein.
Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar seit Mai rund 5 Cent an Wert eingebüßt. Die Exportindustrie wird das freuen, denn ein schwächerer Euro macht ihre Produkte günstiger. Doch welche Rolle spielt das schwache Wachstum der Eurozone und der Konflikt mit Russland beim Kursrutsch? Eske Hicken aus unserem Frankfurter Börsenstudio.
Noch merken es die Verbraucher kaum, aber der Wert des Euro fällt. Noch vor wenigen Wochen lag er bei fast $1,40. In den vergangenen Tagen rutschte die Gemeinschaftswährung auf unter $1,34. Der Grund, sagt der Chefvolkswirt der ING-DiBa, Carsten Brzeski, ist,
dass es in Europa wieder die Gefahr gibt oder die Angst gibt, dass die Konjunktur nicht an Fahrt gewinnt, während gleichzeitig die amerikanische Wirtschaft deutlich brummt und wir da eine Leitzinserhöhung bekommen könnten zum Ende des Jahres, zum Anfang des kommenden Jahres und dadurch internationale Investoren halt anfangen, wieder ihr Geld aus Europa umzuschichten in die USA.
Sprich, die Anleger investieren da, wo sie höhere Zinsen erwarten. Und das ist derzeit eben nicht die Eurozone. Solche Anleger geben inzwischen den Ausschlag für den Kurs des Euro, so Martin Lück, Europavolkswirt der UBS. Früher sei der Handel der Industrie und der Handelsgesellschaften die Hauptursache für Kursbewegungen gewesen.
Inzwischen ist das aber so, dass Finanztransaktionen, also der Kauf und Verkauf von Wertpapieren, von Aktien, von Anleihen, von Derivaten verschiedenster Regionen, den Hauptteil der Währungsströme ausmacht. Und deshalb ist es so, dass nicht mehr die Warenströme der Hauptauslöser für Wechselkursschwankungen sind, sondern Finanztransaktionen.
Eine entscheidende Rolle für die derzeitige Schwächung des Euro spielt aber auch die Konjunktur. Denn für die Eurozone sind die Erwartungen derzeit gedämpft. Viele Volkswirte haben ihre Prognosen in letzter Zeit nach unten korrigiert. Martin Lück.
Das hat natürlich auch Einfluss auf den Euro, weil dann sich Anlagen im Euroraum im Prinzip weniger rentieren. Es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass in einem schwächeren Wachstumsumfeld Unternehmen weniger Geld verdienen. Damit wird weniger Geld in die Aktienmärkte investiert aus dem Ausland. Das wiederum hat eine abschwächende Wirkung auf den Euro.
Noch vor ein paar Wochen, als der Euro bei fast $1,40 lag, gab es Diskussionen über einen zu starken Euro. Denn ist der Euro teuer, dann ärgert das vor allem die Exportunternehmen. Denn deren Waren werden im Ausland teurer und verkaufen sich dadurch schlechter. Und das trifft besonders die immer noch schwächelnde Wirtschaft in Südeuropa. Dass der Euro jetzt fällt, ist für viele Volkswirte deshalb ein gutes Zeichen. Carsten Brzeski.
Die Abschwächung des Euros, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, müsste eigentlich willkommen sein für alle exportorientierten Unternehmen. Das absolute Niveau ist immer noch zu hoch, um jetzt wirklich von einer großen Erleichterung zu sprechen. Im Vergleich zu der Situation von 1-2 Monaten ist es eine Erleichterung.
Ein schwächerer Euro kommt auch dem Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi entgegen. Der bekämpft gerade die niedrige Inflationsrate im Euroraum. Die Notenbank fürchtet derzeit, dass die Preise immer weiter fallen, was langfristig die Konjunktur abwürgen könnte. Und deshalb gefällt der schwächere Euro den Notenbankern, weil er die Importe teurer macht und das lässt die Preise im Inland steigen. Wenn es nach Europa-Volkswirt Martin Lück geht, dann werden die Anleger noch mehr Geld in Dollar anlegen. Und das würde den Euro noch weiter schwächen.
Wo da die Grenze ist, ist rein spekulativ. Ob die Grenze ist, wo der Euro hingehen kann in einer relativ kurzen Frist, bei 1,25 liegt, ob es bei 1,20 liegt. Unsere Währungsstrategen sagen zum Beispiel, dass zum Jahresende der Euro schon bei 1,25 stehen könnte.
Und das, sagt Martin Lück, wäre eine weitere Erleichterung für die Exporteure, was dann auch die Konjunktur stärken könnte.
Wie jeder Händler, so ist auch Amazon immer darum bemüht, seine Waren möglichst günstig einzukaufen. Der Streit mit dem Hachette-Verlag dauert noch an, da beginnt schon der nächste. Amazon will auch vom Medienkonzern Disney höhere Rabatte für Spielfilm-DVDs. Dabei hat der Online-Händler ein starkes Druckmittel, seine Marktmacht. Wolfgang Stuflesser.
Wer im Moment auf Amazon.com den Disney-Film Maleficent, die dunkle Fee vorbestellen möchte, bekommt nur die knappe Meldung, zurzeit nicht verfügbar. Dann kann man noch seine E-Mail-Adresse hinterlassen, um informiert zu werden, wenn sich daran was ändert. Nun erscheint der Film erst im November, aber gerade die Vorbestellungen der nächsten Monate haben erfahrungsgemäß einen hohen Anteil an den ersten Verkaufszahlen. Betroffen sind auch andere Disney-Titel, wie der zweite Captain America-Film oder Muppets Most Wanted. Die Lieferschwierigkeiten gelten dabei nur für die DVD- und Blu-ray Version, nicht aber für den digitalen Stream von Amazons Servern. Schon in der Vergangenheit hatte Amazon mit der künstlichen Verknappung bei Vertragsverhandlungen Druck gemacht. Damit wollte der Versandhändler zum Beispiel günstigere Einkaufspreise für die Titel des Hollywood-Studios Warner Brothers durchsetzen oder niedrigere Endpreise für E-Books des Hachette-Verlags. Die Verhandlungen mit Warner sind inzwischen im beiderseitigen Einverständnis abgeschlossen. Mit Hachette aber liegt Amazon immer noch im offenen Streit. Zum Fall Disney wollen sich im Moment weder der Disney-Konzern noch Amazon äußern. Aber Experten gehen davon aus, dass vor allem Disney an einer schnellen Lösung interessiert ist, damit die Vorverkaufszahlen nicht länger leiden. Zwar haben die amerikanischen Kunden in den vergangenen Jahren immer weniger DVDs und Blu-rays gekauft und leihen oder kaufen ihre Filme stattdessen zunehmend online. Trotzdem sorgen Filme auf DVD und Blu-ray in den USA immer noch für einen Jahresumsatz von umgerechnet fast 6 Milliarden Euro.
Die boomende Bauwirtschaft in einigen Ländern Westafrikas braucht dringend Sand, ein Hauptbestandteil von Beton. Die Nachfrage ist inzwischen so groß, dass ganze Strände abgebaut werden. Das hat verheerende Folgen für den Tourismus, aber auch für die Fischer. Alexander Göbel berichtet.
Westafrikas Atlantikküste ist berühmt für ihre paradiesischen Strände. Aber viele davon sind bedroht vom Sandabbau. In Westafrika boomt die Bauwirtschaft und die ist gierig nach Sand. Den braucht sie, um billig Beton herzustellen. Sand vom Grund des Ozeans zu fördern ist teuer. Deswegen haben die Firmen es auf die Strände abgesehen. Der Sand vom Strand ist ein Millionengeschäft. Er spült Geld in klamme Staatskassen und er sorgt für, wenn auch informelle, Arbeitsplätze, wo es sonst keine Arbeit gibt und die Menschen alles tun, um etwas Geld zu verdienen. Und dort, wo der Sandabbau verboten ist, lässt sich so mancher korrupte Beamte eben fürs Wegschauen bezahlen. In Marokko und im Senegal zum Beispiel taucht nachts die Sandmafia an den Stränden auf. Mit Baggern werden hunderte Tonnen Sand auf LKW verladen und abtransportiert. Südlich von Casablanca sind auf diese Weise schon ganze Strandabschnitte verschwunden. Außerhalb von Senegals Hauptstadt Dakar schwappt der Atlantik jetzt an einigen Stellen direkt ans Felsufer. Fischer können ihre Boote schon gar nicht mehr an Land ziehen und müssen Stege bauen. Eine bittere Ironie. An der einen Stelle wird Sand gestohlen, mit dem Rohstoff werden Hotels und Ferienanlagen gebaut, an anderen Stränden. Denn die Touristen sollen ja weiterhin kommen. Doch abgesehen davon, dass Sand aus dem Ozean wegen des Salzgehalts oft für minderwertigen Beton sorgt, der dann wiederum eine Gefahr für den Hausbau sein kann, der Sandabbau hat noch ganz andere Folgen. Beispiel Sierra Leone. An einigen Stränden südlich der Hauptstadt Freetown sind viele Häuser schon unterspült und unbewohnbar. Dort, wo im großen Stil Sand abgebaut wird, haben sich die Wellen verändert. Die Dünung sei härter, sagen die Fischer, und die neue Strömung spüle an anderen Stellen den Strand weg. Die Meeresschildkröten, die normalerweise an Sierra Leones Stränden ihre Eier legen, kommen schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Umwelt- und Tourismusbehörden schlagen Alarm, doch Korruption und unklare Zuständigkeiten sorgen dafür, dass nichts passiert, um die Strände zu retten. Und Sierra Leone, neben Liberia und Benin vielleicht das Land mit den schönsten Stränden Westafrikas, hat wegen der Ebola-Epidemie derzeit auch ganz andere Sorgen.
Mit diesem Bericht von Alexander Göbel sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.